freue mich, dass wir zusammen sind, dass wir über ein ganz wichtiges Thema, glaube ich, reden können, das vielleicht nicht allen so bekannt ist. Es geht um, ich würde sagen, es geht um Begegnung zwischen Mensch und Gott. Wir hatten ja in einer der letzten Sendungen oder eigentlich in etlichen Sendungen, etlichen Gesprächsrunden hier am Tisch über den Anfang der Menschheitsgeschichte gesprochen und wie Adam und Eva diesen Vertrauensbruch erlebt haben mit Gott und wie sie dann aus dem Paradies vertrieben wurden. Und dann ist ja die Frage, wie können sie jetzt Gott begegnen? Und ich lade euch mal ein, einen Text zu lesen, da ist mir das besonders deutlich geworden. Im 2. Mose, Exodus, Kapitel 3, Vers 5. Da geht es um die Berufung von Mose, der dann der große Führer des Volkes Israel wurde, aus Ägypten, aus der Gefangenschaft. Und bevor das passiert, da erscheint ihm der Engel des Herrn, Vers 2 erstmal, in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Da sprach er, ich will hingehen und die wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Gott sprach, tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Dieses Wort heilig, das ist ja ein ganz besonderes Wort. Das bedeutet, da ist also ein Bereich, ein Raum, eine Fläche, die ist ausgenommen vom Rest. Und Mose wird aufgefordert, das zu respektieren durch ein besonderes Verhalten. Mhm. Die Frage ist, warum ist das unbedingt nötig? Warum ist ein heiliger Ort nötig, um mit Gott Kontakt zu haben?
Aber ist das richtig rumgedacht? Ist der Ort heilig zu machen, damit dort dieser Kontakt stattfinden kann? Oder ist der Ort heilig, weil Gott da ist?
Weil Gott da ist. Also der ist nicht extra heilig gemacht worden, damit der Mensch, sondern der ist sowieso heilig.
Überall da, wo Gott ist, ist ja eine gewisse Heiligkeit. Also, und zwar sofern, mich wundert das ein bisschen, weil ich kenne keine andere Stelle in der Bibel, wo jemand aufgefordert wird, Schuhe auszuziehen. Mhm. Also überall, wo es zu Theophanien kommt, also zu Gottesbegegnungen, wird der Mensch selber in Gefahr, kommt der Mensch selber in Gefahr. Also der Prophet Jesaja zum Beispiel oder Hesekiel oder Daniel, die fallen alle um, werden ohnmächtig oder müssen von Gott nochmal entsündigt werden oder gereinigt werden, dass sie in seiner Gegenwart bestehen können. Aber hier haben wir komischerweise die Schuhe, die ausgezogen werden müssen.
Herr Mose war 40 Jahre mit denen durch die Wüste, was weiß ich, wie die aussahen.
Das klingt so ein bisschen islamisch, ne? Da muss man ja heute noch die Schuhe ausziehen, wenn man in die Moschee geht. Genau. Haben wir ja später auch beim buchstäblichen Heiligtum in Israel nicht. Also ich kenne keine Vorschrift, die sagt, man müsste die Schuhe da ausziehen.
Ja. Also. Aber es gibt's ja auch, das Phänomen gibt es auch im Christentum. Also äthiopische Kirche, da ist es durchaus auch eine Gewohnheit auch.
Okay.
Ja, ja. Mhm. Auch, also es gibt Kulturen auch in Indien. Ist jetzt die Frage, ist es das Christentum oder ist es der indische Kulturraum dort, der das dann Eingang findet, auch in dem christlichen Kontext oder in dem christlichen Gotteshaus. Ja. Aber ich hätte für mich auch so die Frage gestellt, ist Gott erscheint ihm, sie befinden sich irgendwo in der Wüste, okay, schon am Berg Gottes, dem Horeb, wobei es so aussieht, als wäre es einfach irgendein Dornbusch. Oder ist es jetzt der heilige Dornbusch gewesen? Also eben, ich hätte auch eher gedacht, der Ort wird dadurch besonders, dass Gott jetzt dem Menschen, in dem Fall Mose, hier begegnet.
Was ja schon mal vorkommt, also es gibt ja hier sogar den Paralleltext zu Jakob mit der Himmelsleiter, ne? Als er das Erlebnis, auch diese besondere Gottesbegegnung hat, wo er nicht die Schuhe ausziehen muss. Aber er dann sagt, hier ist ein besonderer Ort. Hier, er sagt sogar, hier ist das Haus Gottes.
Bet-El, ja.
Bet-El. Genau. Und da aber auch im Nachgang, also als er das sieht, sagt er, dann ist das hier ein besonderer Ort.
Es ist ja interessant, dass der Mensch das auch dann registriert. Ich meine, hier wird er aufgefordert, das ist heiliges Land, Gott sagt ihm das, zur Vorsicht scheinbar, zur Sicherheit. Aber der Mensch registriert das dann auch. Also da, wo Gott ist, das ist irgendwie anders. Jetzt, ich würde noch einen Text mit euch anschauen, weil da wird es dann noch konkreter in 2. Mose 25.
Aber einmal nur noch mal anekdotenhaft hier. Wir gehen weiter. Wenn man ins Katharinenkloster geht heute am Fuß des Sinai, mutmaßlich, also traditionell der Ort, wo das passiert, dann ist ja dieses Katharinenkloster sozusagen dieser eingefriedete Bereich, der hier geschildert wird. Da gibt es auch irgendwo so ein Busch, der immer grün ist. Und da wird gesagt,
das ist der Busch.
Das ist der Ort gewesen und das ist der Ort. Und der ist eben als heilig eingefriedet und hat man dann Kloster hingemacht.
Ja.
Kann man das besuchen. Aber da wird also diese Eigenschaft der Heiligkeit als beständige Qualifikation dieses Ortes gesehen. Der ist halt nun heilig und der wird auch immer heilig bleiben. Wo ich eher das Gefühl habe, der Bericht will uns sagen, weil ich hier bin, ist dieser Ort jetzt heilig, aber nicht mehr später.
Nicht mehr später. Gut, das hat sich ja dann geändert, eben in 2. Mose 25. Da haben wir ja hier die Sache am Sinai, vorher schon. Die Gabe der 10 Gebote, die Moses auf dem Berg bekommt. Und dann einige Anweisungen, Bundesschluss, Kapitel 24. Und dann Kapitel 25 heißt es hier in Vers 8, so fast wie unvermittelt, und sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich unter ihnen wohne. Genau nach dem Bild, das ich dir von der Wohnung und ihrem ganzen Gerät zeige, sollt ihr es machen. Und das finde ich sehr interessant, dass hier davon die Rede ist, sie sollen praktisch ein Zelt, ein heiliges Gebäude, könnte man fast sagen, errichten. Und der Zweck dieses Gebäudes, den Gott hier angibt, ist, er will wohnen unter ihnen. Mhm. Ja? Das finde ich sehr interessant. Also Heiligtum ist von dieser Definition hier die Möglichkeit Gottes, unter den Menschen zu wohnen.
Was er ja auch wirklich bezieht.
Ja, er bezieht es dann auch.
Als Wohnung.
Als es dann fertig ist, bezieht er es.
Genau, da und später im Tempel, dann so diese großen Szenen, dass Gott sagt, da ziehe ich jetzt ein.
Ja. Und das wird ja hier in den nächsten Kapiteln dann im Einzelnen beschrieben, was da alles gebaut werden muss.
Mhm.
Wir hatten ja schon mal in einer Sendung erwähnt, diese Cherubim, die schirmenden Cherubim über der Lade, wo dann später auch die 10 Gebote drin gelagert wurden. Und Gott thront praktisch da drauf, das ist sein Thron. Da wohnt er.
Und die Verbindung zur Transzendenz wäre ja schon auch noch mal in Vers 9 und auch in Vers 40, in Kapitel 25, wenn es hier um den Plan geht.
Genau.
Ja, also Gott hat wohl einen Plan, den er dem Mose zeigt. Und er betont ja, dass er es genau nach dem Plan machen soll.
Ja.
Also offensichtlich bildet dieser Plan, diese himmlische Realität, oder die irdische Realität soll diesen himmlischen Plan abbilden, ein Stück weit. Also eine Korrelation zwischen Himmel und Erde.
Ja.
Aber ich meine, war dieses Heiligtum, also der Bau dieses Heiligtums, war das beabsichtigt? Also in dem Sinne gewollt, natürlich gewollt, denn Gott beabsichtigt es und sagt, ja, sie sollen mir ein Heiligtum machen. Mhm. Das verstehe ich. Aber wenn man sich den Kontext anschaut, in dem das Ganze stattfindet, das Volk Israel zieht aus Ägypten aus.
Mhm.
Nach circa 9 Monaten oder sowas kommen sie an dem Berg an, genau an dem Berg, von dem Mose aus oder wo Mose seine Gottesbegegnung hatte. da kehren sie wieder zurück, sie halten sich dort auf. Gott erscheint ihnen, 2. Mose 19, nach 3 Monaten kommen sie da an, sie halten sich da 9 Monate auf, also bis ein Jahr rum ist, dann ist das Heiligtum gebaut. Und ursprünglich, ja eben, ist es ursprünglich, 2. Mose 20, 22, da sprach der Herr zu Mose, so sollst du den Söhnen Israel sprechen, ihr habt selbst gesehen, dass ich vom Himmel her mit euch geredet habe, ihr sollt neben mir keine Götter aus Silber machen, auch Götter aus Gold sollt ihr euch nicht machen. Ein Altar aus Erde sollst du mir machen und darauf deine Brandopfer und Heilsopfer, deine Schafe und deine Rinder darbringen. An jedem Ort, wo ich meinen Namen werde gedenken lassen, werde ich zu dir kommen und dich segnen. Wenn du mir aber einen Altar aus Steinen machst, dann darfst du sie nicht als behauene Steine aufbauen, denn du hättest deine Meißel darüber geschwungen und ihn entweiht. Also es ist eigentlich ein ganz schlichter, ganz reduzierter Vorgang oder gebautes, entstandenes, eben der Mensch soll überhaupt gar keinen Anteil haben an dem, was da jetzt, keine Kunstfertigkeit da jetzt, also da sollen keine Bauten entstehen, da soll kein Gold verwendet werden, sondern unbehauene Steine, fast eben in der Tradition, in der ein Abraham, ein Isaac, ein Jakob und so weiter, sie haben ihre Altäre gebaut aus Steinen, da wurde ein Opfer geopfert und mehr nicht. Und das Ganze findet jetzt statt in der, bitte?
Da warst du aber jetzt in 2. Mose.
2. Mose 20.
Genau.
20, genau.
Und jetzt bist du schon.
Aber in der Beschreibung kommt jede Menge Gold vor.
Ja, ich bin beim Heiligtum. Und ich frage mich halt, ob das Heiligtum die Antwort auf das goldene Kalb ist. Denn Mose ist auf dem Berg. 40 Tage, er kommt, das Volk hat den Eindruck, er kommt nicht mehr zurück und in diesem Augenblick verlangt es ihnen nach etwas Fassbarem, nach etwas Sichtbarem, nach etwas Greifbarem. Und in dieser Zeit der Abwesenheit von dem Leiter, von Mose, kommt jetzt dann das Heiligtum als Antwort auf den Wunsch, auf den Bedarf des Volkes nach etwas Sichtbarem. Wobei ja, und das ist ja das Interessante beim Heiligtum, das, was wirklich ja dann eben sichtbar, oder das Interessanteste ist ja verhüllt für alle. Da kommt nur ein Priester, der Hohepriester, einmal pro Jahr, darf in das Allerheiligste hinein. Also es ist was da, aber es ist doch nicht da. Also nichts für den Einzelnen zugänglich.
Meinst du, dass das goldene Kalb davor war? Okay. Ich dachte immer, das ist, weil es wird erst danach in Kapitel 32.
Ja, es wird jetzt sequenziell erzählt jetzt in dem.
Aber du meinst, das ist eine Reaktion?
Ich glaube, das ist eine Gleichzeitigkeit, nicht davor, sondern es ist eine Gleichzeitigkeit, die da stattfindet, sodass Gott dann darauf reagiert und dem Volk.
Ein Zugeständnis?
Naja, nicht eine Hilfe. Ich würde sagen, eine Unterstützung. Eine Möglichkeit für sie, etwas sichtbar zu machen, eben wie du sagtest, wie geschieht denn Begegnung zwischen Mensch und Gott, nachdem diese Begegnung unterbrochen wurde oder durch die Trennung im Garten Eden jetzt sich so schwer gestaltet? Wie kommen Mensch und Gott wieder aufeinander zu?
Ich glaube, es fällt ja in dieses große Thema, ich sag mal modern, wo ist das Interface zwischen Himmel und Erde oder zwischen Göttlichem und Menschlichem? Wo sind die Berührungspunkte? Ne? Und das ist natürlich ein sehr empfindlicher, ein schmaler Grat, auf dem Gott sich selber da bewegt, gerade wenn wir uns so die Kulturgeschichte dieser Gegend anschauen, wo ja ganz viele heilige Orte waren und heilige Stätten und irgendwelche Terebinden und Hügel und Höhenaltäre und sowas. Und auch wenn hier gesagt wird, nach dem Plan, den ich dir gezeigt habe, gleicht ja dieser Plan durchaus anderen Heiligtumskonstruktionen, die wir aus der Archäologie erkennen. Also es muss auf der einen Seite wiedererkennbar sein, dass man weiß, hier ist Ritus und Ritual im Spiel. Auf der anderen Seite, hier ist nicht nur ein weiteres Angebot auf dem religiösen Markt der Möglichkeiten. Das ist der schmale Grad.
Sie erkannten aus Ägypten. Sie kommen ja aus 400 Jahren im religiösen Markt der Möglichkeit mit einer Vielzahl an Göttern.
Man kennt Tempel, man kennt Altäre, man kennt Opfer.
Man kennt das alles. Und jetzt kommt eben dieser unsichtbare Gott und macht er sich wirklich sichtbar? Nicht, denn von außen, wenn man sich das Heiligtum anschaut.
Genau. Wir haben mal ein Bild, dass man das ein bisschen besser vorstellen kann. So sah das dann schließlich aus. Interessanterweise nennt Luther das Stiftshütte. Mhm. Ja, ihr kennt diesen Ausdruck sicherlich, der ist sehr, sehr bekannt. Ja. Obwohl das ja nicht im Original steht. Ja, im Original steht, also wenn ihr Kapitel 27 nehmt, 26,1 zum Beispiel. Die Wohnung.
Die Wohnung. Ja. Zelt der Begegnung, oder?
Und dann Zelt der Begegnung, ja. Ohel Moed. Mhm. Zelt der Begegnung oder der Versammlung, der Zusammenkunft. Das heißt, Gott will tatsächlich seinem Volk begegnen.
Naja, abgesehen davon auch, dass ja die, wenn wir bei der Geografie sind, die ja noch weiter ist. Also wir haben hier einmal so die Mikrogeografie des Geländes selber. Genau. Aber dann, wo ist es verortet im Lager?
Ja.
Wenn er sagt, ich will mitten unter ihnen wohnen, wo waren die Stämme angeordnet? Und wenn wir da jetzt rauszoomen würden, würden wir sehen, die 12 Stämme, lässt sich gut durch 4 teilen, die sind
alle verteilt.
Die sind alle drumherum. Also das ist wirklich das Zentral, das ist die Kirche im Dorf.
Ja. Mhm. Ja. Genau.
Aber nicht zugänglich. Also ich
nicht glaub, für jeden zugänglich.
Genau, nicht für jeden zugänglich. Es kann nicht jeder zum Altar.
Nein, es ist nicht wie eine Kirche, ein Versammlungshaus, sondern hier finden bestimmte Zeremonien statt, die ja mit dem Opfer, du hast es schon erwähnt, Opfer, Altäre, da steht ja auch ein Altar, da werden Opfer gebracht, und ganz bestimmte Rituale sind hier notwendig.
Also Rituale noch mehr als Zeremonien,
okay,
bestimmte Zeremonien zu besonderen Jahreszeiten,
klar.
Aber im Tagesgeschehen
Rituale.
Ritual.
Ja. Da wird geschlachtet, Blut vergossen, Blut ins Heiligtum hineingetragen, ins Heilige, da gab es ja die zwei Abteilungen, das schon erwähnt, nicht? Das Allerheiligste hinten, wo nur einmal im Jahr der Hohepriester hin konnte, aber ins Heilige schon, mit dem Blut, das angewendet wurde, das ja ein Zeichen war für Leben, das gegeben wurde, als Opfer für die Sünde und dann Sühnung, die stattfindet.
Und es ist ein Ort, ein konkreter Ort, das zeigt, dass Gott nicht ein abstrakter Gedanke ist oder weit weg oder nicht zugänglich, sondern dass er sich hier zugänglich macht und konkret verortet auch. Also der Gott der Bibel ist ein Gott, der, wiewohl er ewig ist und unabhängig von der Welt, doch sich auch verortet hier, ganz klar.
Aber das ist ja von Anfang an, also von Anfang an ist ja der Gedanke, dass eine reale Begegnung zwischen Mensch und Gott oder Gespräch stattfinden kann. Im Garten Eden, das zieht sich schon durch die Geschichte durch.
Die wird ja gestört. Das haben wir auch ausgearbeitet in einer vorigen Sendung, dass wir gesagt haben, durch die Sünde ist diese reale Beziehung gekappt. Und letztlich...
Und sie werden vertrieben aus dem Paradies?
Ja, sie werden vertrieben. Und letztlich durch Sintflut wird die Erde nochmal vernichtet. Also ich habe das schon das Gefühl, dass Gott eher so im Verborgenen dann handelt. Mhm. Ja, also Luther hat ja diesen Begriff vom Deus absconditus geprägt. Es passt jetzt nicht hundertprozentig, aber Gott ist ja der Verborgene eigentlich. Mhm. Ja, also er spricht nicht mehr mit uns wie im Garten Eden, akustisch hörbar oder sowas. Ne? Wir sehen auch keine Engel mehr. Ne?
Ja, aber das
ist ein Modell, wo Gott dem Volk jetzt nahe kommt.
Mhm. Ja, aber durch den Altar, der kontinuierlich, das Opfer war ja ein kontinuierliches Motiv, dass sich bei den Menschen, die diesen Gott anbeten, die Jahwe anbeten, das kontinuierlich vorhanden war.
Aber das Opfer ist doch keine Gegenwart der Präsenz. Die Präsenz zeigt sich doch anders. Die Präsenz zeigt sich jetzt hier bei dieser Stiftshütte im Wüstenheiligtum, zum Beispiel durch die Feuersäule oder durch die Rauchwolke. Ja? Und nicht durch ein Opfer. Opfer ist ja immer das, was der Mensch bringt.
Ja, aber die Feuersäule und Wolkensäule als Begleitphänomen oder als Gott begleitet das Volk durch die Wüste. Aber dieses wohnhafte Gottes unter den Schirmen, den Cherubimen, unter den Engeln, er ist da, aber da nicht für jeden zugänglich.
Aber sichtbar schon. Also so verstehe ich die nachfolgende Geschichte, dass eben die Stiftshütte gefüllt wird, ja, durch die Feuersäule oder durch die
Wolken. Ja, und das war ja auch das Signal, wenn sie weiterziehen.
So ist es. Also es war schon sichtbar.
Ne?
Natürlich durfte da nicht jeder rein, nur die Priester und so. Ne? Aber es war sichtbar. Gott war mitten unter dem Volk. Ne? Die sichtbare Präsenz Gottes war da.
Mhm.
Und das ist etwas, was der Mensch da verloren hatte durch den Sündenfall.
Mhm.
Das wird wiederhergestellt durch das Heiligtum.
Aber es scheint doch ein Zusammenhang zu bestehen zwischen diesem, sag mal, zweiten Sündenfall, dass Mose auf dem Berg ist und da sieht man ja auch schon Rauch aufsteigen und Epiphanie und Gottesbegegnung und der geht da hoch und er bleibt da lange und dann kommt er mit von Gott beschriebenen Gesetzestafeln zurück und das ist jetzt nicht ein Riesenpaket, sondern das sind 2 Tafeln, 10 Gebote und dann kommt er zurück und in der Zwischenzeit kommt es zum weiteren Sündenfall sozusagen. Mhm. Ja. Und dann haben wir als Folge, natürlich auch dort hat er schon den Plan gekriegt und dann wird das in den folgenden Kapiteln aufgebaut und die Kunsthandwerker werden ausgestattet, und also mit Gaben ausgestattet. Aber dann kommt es dann, dann geht es ja in den Levitikus, in das 3. Buch Mose über und dann kommen die ganzen Opfergesetzgebungen, wo man schon das Gefühl hat, hier wird jetzt nochmal so eine pädagogische Schiene aufgeschlagen. Ich muss es Ihnen ganz klein beibringen. Also es wirkt so ein bisschen nach dem Motto, ich wollte mit 10 anfangen, aber ich muss mich jetzt deutlicher ausdrücken. Ich muss Brücken schaffen zu dem Eigentlichen, was hier passiert.
Und genau erläutern, wie Erlösung tatsächlich funktionieren kann. Genau. Funktionieren in Anführungszeichen, wie das tatsächlich geht. Mhm. Es kann nur so gehen.
Genau.
Ich möchte ja gerne euch begegnen, aber das ist ja auch in gewisser Hinsicht eine Sicherheitszone, die eingebaut ist.
Naja, es ist ja noch keine Unmittelbarkeit hier vorhanden.
Ja.
Ne?
Ja.
Also in Kapitel 33 ist ja der Umgang, Gottes Umgang mit Mose, das heilige Zelt. Ne? Und dann steht, übrigens steht er, er schlug es draußen aus, fern von dem Lager. Das war wohl am Anfang noch nicht so, wie ich es eben sagte. Später haben wir dann diese Berichte darüber. Egal, wie die Geografie jetzt aussieht. Und jedes Mal, wenn Mose da reinging, dann kommt diese Wolkensäule und Gottes. Da geht es nur gar nicht um Ritual, sondern da geht es darum, wenn Mose da ist, ist Gott da.
Ja.
Also da muss es diesen Mittler geben.
Ja.
Später dann das Priestertum und die Leviten und der Hohepriester, haben wir ja alle schon erwähnt. Aber es ist noch nicht so, ich marschiere da jetzt durch.
Nee. Mhm. Naja, und deshalb heißt es ja auch, dass es zur Versöhnung dient. Also ich konnte da nicht einfach hinmarschieren und sagen, hallo Gott, ich will dich heute mal treffen. Sondern es musste ein Akt der Versöhnung stattfinden. Und wir haben ja dann auch diesen Yom HaKippurim, Levitikus 16, 3. Mose 16, wo praktisch das, was das Jahr über passiert, wieder, genau, der große Versöhnungstag, wo ja, das Wort Kippur, nicht, das ist ja sehr, sehr, sehr beladen, dieses Sühnen, diese Versöhnung, dann wieder praktisch rückwärts geht. Und dieser Ort, der heilige Ort, sozusagen entlastet wird von dem, was da angesammelt worden ist.
Mhm. Genau. Also schon so ein bisschen, wie gehe ich damit um?
Ja.
So.
Ja, und das ist eigentlich eine tolle Einrichtung, mit Schuld umzugehen. Gott sorgt dafür, dass der Mensch in der Lage ist, mit Schuld umzugehen, indem er diesen Weg akzeptiert, den Gott vorgesehen hat, damit man wieder mit ihm ins Reine kommen kann. Und zwar durch ein stellvertretendes Opfer.
Genau, ne? der Einzelne wird entsühnt, entlastet, die Schuld wird ihm abgenommen.
Genau.
Er erfährt Vergebung, ja. Er erfährt dadurch Entlastung, Neuanfang, merkt aber auch, und das war ja schon vorher, dass eben Leben und Tod oder neues Leben, einfach da ist eine Korrelation da. Das ist ja Abraham und sein Sohn Isaak, die sich auf den Weg machen, um anzubeten, sagt der Vater, weil er ihm nicht sagen will, dass was da passieren wird. Okay, da ist halt ein Widder da. Da ist ein Widder da. Sonst müsstest ja was du sterben oder du gehen. Aber nein, jetzt kommt ein Tier und jemand stirbt halt für dich. So eine Stellvertretung.
Das ist das Prinzip der Stellvertretung. Ja.
Ein Tausch, ja, der wunderliche Tausch, jetzt, was Martin Luther zitiert. Ich glaube, er sagt doch, spricht doch von dem wunderlichen Tausch, der da stattfindet.
Jetzt könnten wir ja sagen, das muss uns nicht mehr wirklich interessieren. Das waren jüdische Rituale, eine jüdische Einrichtung, die galt für das Volk Israel. Tolle Geschichte, sie haben da was illustriert bekommen und haben auch handfeste Möglichkeiten gehabt, tatsächlich ihre Schuld abzuladen. Das ist ja wunderbar, das freut uns für sie. Aber jetzt hast du vorhin, Jens, gesagt, dass, da ist ja eine transzendente Komponente dabei, weil Gott zu Mose sagt, mach das genau nach dem Bild, das ich dir zeige. Und dieses Tavnit, das deutet ja darauf hin, er hat tatsächlich etwas gesehen, was real in der Transzendenz existiert. Und das ist jetzt ein interessanter Gedanke, den wir dann im Neuen Testament wiederfinden. Ja? Ich weiß nicht, wie ihr mit diesen Texten umgeht, zum Beispiel in Hebräer, Kapitel 9. Der ja, Hebräerbrief ist ja eigentlich geschrieben, um den Hebräern, also den jüdisch Gläubigen, zu erklären, wie das Ganze jetzt ins Neue Testament hineinpasst und was das damit zu tun hat. Also zum Beispiel, ich lese mal ab Vers 11, Kapitel 9. Christus aber ist gekommen als ein hoher Priester der zukünftigen Güter durch die größere und vollkommenere Stiftshütte, die nicht mit Händen gemacht ist. Das ist, die nicht von dieser Schöpfung ist. Und er ist auch nicht durch das Blut von Böcken oder Kälbern, sondern durch sein eigenes Blut ein für allemal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erworben. Der Mensch und das Blut von Böcken und Stieren, damit bezieht er sich natürlich aufs Alte Testament, auf diese jüdische Einrichtung. Und die Asche von der Kuh durch Besprengung die Unreinen heiligt, sodass sie äußerlich rein sind. Um wie viel mehr wird dann das Blut Christi, der sich selbst als Opfer ohne Fehl durch den ewigen Geist Gott dargebracht hat, unser Gewissen reinigen, von den toten Werken zu dienen dem lebendigen Gott. Und dann ab Vers 23, so also mussten die Abbilder der himmlischen Dinge gereinigt werden. Die himmlischen Dinge selbst aber müssen bessere Opfer haben als jene. Denn Christus ist nicht eingegangen in das Heiligtum, das mit Händen gemacht und nur ein Abbild des wahren Heiligtums ist, sondern in den Himmel selbst, um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen.
Und das ist eigentlich doch der Punkt. Also das Heiligtum oder diese Weg der Versöhnung, der Erlösung, der ist ja unabhängig schon immer gewesen von der Abbildung dessen auf der Erde.
Genau, das heißt, das wäre dann nur eine Illustration für das, was sowieso schon...
Genau. Und damit man halt, jetzt ist halt die Frage, verstehe ich eine Illustration, wenn sie mir nur gesagt wird? Sagen, da ist eine Wirklichkeit da und mir wird diese Wirklichkeit erklärt. Oder braucht es ein Modell? Sag, schau mal, so sieht es aus. Lass uns das mal durchspielen. Gehen wir da mal durch. Ah, okay, so ist das. Na ja, gut, jetzt habe ich es halt verstanden. Und das ist halt mein Eindruck, dass es dieses Modell gab, was ja auch in der Geschichte Israels, weil es so modellhaft und real und physisch da war, auch zu einem Problem wurde in der Geschichte Israels. Der Tempel des Herrn ist bei uns, also muss der Herr auch da sein. Oh, die Bundeslade, die tragen wir jetzt einfach nur mit vor uns her, wenn wir in den Krieg ziehen. Dann tragen wir nämlich unseren Gott mit in den Krieg. Dann werden wir schon den Sieg davon tragen. Mhm. Und dann macht Israel die Erfahrung zu der Zeit der Richter, das reicht nicht, dass die Bundeslade im Kriegslager ist. Deswegen ist Gott noch lange nicht da.
Ja, und später nimmt das ja sehr kritische Gestalt an in der Form der Propheten, die ja dann bewusst gegen den Tempel predigen. Ja? Wie Jeremia war es, glaube ich, der stellt sich an den Eingang des Heiligtums, also Tempels dann später, und sagt den Pilgern, Freunde, was ihr hier macht, das bringt euch jetzt nicht ins Reine mit Gott, wenn ihr nicht mit dem Herzen dabei seid. Also jedes Ritual kann abstumpfen und zur kompletten Form werden. Das ist ja die Erfahrung auch da gewesen. Von daher glaube ich jetzt, um das zurückzubeziehen, das, was dem Mose gezeigt wurde, war nicht Architektur, sondern Inhalt. Also das Abbild des himmlischen Heiligtums ist ja, das ist der Himmel selber. Das hier sind die Regeln, das sind die Art des Umgangs im Himmel. Der Text in Hebräer macht es ja sehr deutlich. Er sagt, er ist nicht eingegangen in das Heiligtum, das mit Händen gemacht ist und nur ein Abbild des wahren Heiligtums ist, sondern in den Himmel selbst. Und das heißt, der Himmel ist das Heiligtum und da auch nicht darum, wie ist die Geografie des Himmels, sondern wie geht man da miteinander um?
Also das, welches Prinzip gilt da, ne?
Genau.
Für Begegnung?
Eine funktionale Äquivalenz ist das, denke ich, richtig. Ja? Aber die Frage ist schon, in welchem Verhältnis steht jetzt das himmlische Abbild zu der himmlischen Topografie zum Beispiel? Ja? Gott wird ja auch dargestellt in den Visionen, die von ihm reden, als sitzend auf einem Thron. Ja. Ne?
Ja. Aber einen Thron gab es hier nicht.
Naja, der Cherubenthron.
Also der Gnadenthron, der aber jetzt nicht so, wie wir uns das auf Game of Thrones vorstellen, gestaltet war. Ja, als nur Machtinstrument. Mhm. Und auch nicht nur, das hat man ja auch schon in anderen Szenen herausgearbeitet, ob wir Hesekiel nehmen als große Thronraumvision, wie es in der Offenbarung aufgenommen wird. Mhm. Das sind ja keine Frontalsituationen nach dem Motto, ich hier und ihr alle da, sondern die sind ja immer entweder bei Hesekiel bewegt sich alles in Bewegung, ständig in Bewegung von allen Seiten und so beschrieben, dass man es gar nicht eigentlich aufzeichnen könnte. Mhm. Oder in der Offenbarung dann auch konzentrisch, wo gesagt wird, Gott ist in der Mitte, alle anderen sind drumherum. Das sind ja schon Aussagen darüber, was diese himmlische Topografie sagt etwas über ihren Inhalt.
Ja, absolut, absolut. Aber trotzdem noch mal zurück zur Frage der Entsprechung. Ja? Also was heißt das zum Beispiel jetzt für die zwei Abteilungen im Heiligtum auf der Erde?
Ja.
Inwieweit gibt es da die Entsprechung im himmlischen Heiligtum? Ne? Mhm. Auf die Funktion. Was lässt sich übertragen von dem, was die Israeliten dann sehr ausführlich im Heiligtumsdienst hatten? Mhm. Was lässt sich da auf den Himmel übertragen und was nicht? Mhm. Ja? Was ist eben nur bloßes Symbol gewesen?
Ja? Mhm. Ja, und da sind schon die Anweisungen, jetzt 2. Mose, da sind das Zentrale, gehe ich mit, Dennis, dass das Zentrale ist ja nicht, wie sieht das Heiligtum aus, das ist nicht das Zentrale, die Fälle und was weiß ich, sondern das Zentrale sind die Inhalte oder bei den Inhalten geht es um diese Beziehungsaspekte, aber dennoch kriegt er schon sehr deutliche Anweisungen, so soll das aussehen.
Ja.
Und das ist ja für den modernen Leser ja fast schon ermüdend, das zu lesen, wenn man dann in 2. Mose ab 25, da geht es Heiligtum, den Zeltdeck, der Leuchter, Schaubrottisch und so weiter. Genau. Dann lese ich.
Bis zu den Ösen.
Bis zu den Ösen.
Also da wird ja jede Baumarktschraube beschrieben.
Ja. Genau.
Und die Quasten an den Gewändern der Priester.
So, wer soll es machen? Kapitel 31. Und dann ist das schon dieses Zentrale. Dann haben wir denn die goldene Kalbszene.
Ja.
Mhm. Und danach wird dasselbe nochmal wiederholt. Ab Vers 36. Okay, das Volk ist freigiebig. Ja, genau. Sie geben das alles her. Und dann wird ab Vers 36 nochmal die Bretter, die Zeltdecken, die Decken und so, die Lade, der Vorhang, der Tisch, geht's bis Kapitel 39. Da wird's nochmal aufgebaut, wird alles nochmal aufgezählt. Krise für den modernen Leser, Kapitel 40, nochmal alles aufgezählt, nochmal Krise. Ab Vers 17 nochmal alles aufgezählt, wieder so. Kann man das nicht denn bitte Profit to go, muss nur einmal sagen.
Ja, aber Hesekiel hast du dir das Ganze nochmal über Kapitel hinweg.
Das heißt, das, was vorher beschrieben wird, wird gesagt, danach wird es auch so umgesetzt.
Mhm.
Und danach wird es auch so aufgebaut. Es wird nichts hinzugefügt, nichts weggenommen. Also die, sagen wir mal, die Topografie, ich glaube nicht, dass der Himmel jetzt so aussieht in diesem Maße, aber das hat schon einen Wert und eine Bedeutung, wie das konstruiert ist.
Und die Detaillierung weist darauf hin, dass es Gott wirklich um was geht.
Es geht
also er überlässt es nicht dem Dafürhalten des Menschen.
Ja, mach mal 5 Räume oder 8, genau. Ist wurscht, ob so getrennt ist oder umgekehrt.
Wie es, am besten passt.
Ja, so wie die Bretter reichen. Also, ja, gut.
Dann Bretter ist halt, in der Wüste sowieso Mangelware.
Genau, und mach halt dann oben noch ein Dachfenster rein, damit ein bisschen Licht reinkommt. Das ist das Allerheiligste. Nee, also so ist es nicht.
Ja. Naja, aber das ist ja schon, diese Detailtreue ist da, ne? Und beim Tempel haben wir sie dann später auch, obwohl ich mich nicht erinnern kann, dass es für den Tempel dann, gab es da eine ähnliche,
nicht so detailliert,
aber
Blaupause?
Naja,
also von der Grundstruktur ist er ja ähnlich aufgebaut. Ja,
natürlich. Das ist natürlich vom Prinzip her ist es gleich.
Ja, ja. Ja.
Richtig. Und noch schöner natürlich. Noch gewaltiger, noch prunkvoller.
Wobei das ja auch ein kritischer Punkt ist dann in Salomos Geschichte, dass er den Tempel mit Sklavenarbeit aufbaut. Ja. Und diese ganze Prunk, war der wirklich notwendig? Ja. Könnte man auch jetzt nochmal... Ja. Jetzt bin ich mal... jetzt mache ich es mal kompliziert. Aber warum ich da so da dranbleibe, ist an diesem... Gott ringt doch über Jahrhunderte und Jahrtausende mit dem Volk, dass sie sich nicht am Dinglichen festhalten.
Mhm.
an Göttern, die man hin und her schieben kann, wo man hingehen kann. Wo, und auch wir im Christentum haben Ringen mit diesem Thema. Wie viel ist natürlich das Dingliche, das Gold, der Prunk, die Gebäude? Und ist es wirklich so, wirklich so, dass der Ort dann heilig ist, nur weil deine Kirche, also daneben ist der Marktplatz und ist es jetzt der Ort, der jetzt heilig ist, oder ist es die Begegnung?
Ja, aber die Kirchen sind ja nach demselben Prinzip aufgebaut eigentlich. Du hast ja vom Grundriss her, hast du es ja ganz ähnlich. Es ist ja Tempel im Grunde genommen.
Mit viel Einfluss der römischen Basilika.
Ja, natürlich. Im Westen, klar, also. Natürlich. Aber ja. Die Leute kommen ja auch da rein und haben sofort den Eindruck, sie denken vielleicht nicht, es ist heilig, aber schon irgendwo denken sie, es ist heilig. Es ist auf jeden Fall ein besonderer Ort. Da muss ich still sein, da muss ich mich richtig verhalten.
Ja, aber bis hin dazu, dass du eine Priesterschaft hast,
ja,
die besonders geweiht ist und die du brauchst in vielen Traditionen, den besonderen Zugang zu Gott herzustellen. Da fragt man sich aus protestantischer Tradition kommend schon, wo ist da das allgemeine Priestertum? Wo ist das Neue? Müssen wir Tempel bauen? Also ist die Kirche, also als Gebäude, ist die eine Fortsetzung des Tempels? Architektonisch haben wir jetzt festgestellt, ja. Aber ist das so gewollt?
Okay, aber wir haben ja schon im Neuen Testament haben wir die klare Botschaft, durch Christus ist dieser Tempel, ich meine, das ist jetzt die Stiftshütte, Zelt der Begegnung, in der Wüstenwanderung nachher der Tempel, ist eigentlich obsolet geworden durch das Opfer Christi. Und du hast ja vorhin gesagt, das ist eine...
Einen Text dazu lesen.
Ja, klar, können wir machen. Matthäus, ne? Der Vorhang zerreißt.
Ist nur ein kleiner Text, aber...
Genau. Kapitel 27.
51,
genau. Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben an bis unten aus. Das heißt, dieser Trennvorhang zwischen dem Heiligen und dem Allerheiligsten zerreißt. Das heißt, der Blick auf die Lade wird frei, die ja damals gar nicht mehr drin war. Aber jedenfalls in das Allerheiligste. Damit ja andeutend, das ist jetzt... hat seine Funktion verloren. Mhm. Jetzt hast du gesagt, das ist eine Illustration. Jetzt könnte ich doch als neutestamentlicher Christ, die wir alle sind, sagen, brauche ich diese Illustration überhaupt? Habe ich nicht im Opfer Christi schon alles, was ich zu wissen brauche? Aber so ist es ja scheinbar nicht, weil dieses Heiligtum... Das ist zwar die irdische Illustration, aber sie hat ja offensichtlich ein Pendant im Himmel, haben wir im Hebräerbrief gelesen. Das heißt, da gibt es auch sowas. Das heißt, die Funktion, die wir hier illustriert finden, ist immer noch da.
Genau.
Jetzt ist die Frage, was sagt uns das?
Es hilft uns, es unterstützt uns dabei, diesen Weg der Rückführung der Begegnung oder der Möglichmachen der Begegnung zwischen Mensch und Gott, auch in seinen verschiedenen Phasen, in seinen verschiedenen auch geschichtlich sich entwickelnden und entfaltenden und werdenden auch wahrzunehmen und dann auch Jesu Tod auch in diesem Werden auch dann richtig sozusagen einzuordnen, den Rahmen zu finden dafür. So würde ich's
formulieren. Also ich würde nochmal auf das zurückkommen, womit wir angefangen haben. Was war der Sinn und Zweck? Und da hatten wir gelesen, damit ich unter ihnen wohne.
Genau.
So. Das heißt, Gott aus eigenem Antrieb und von seiner Seite her hat immer ein Interesse daran, den Kontakt zum Menschen herzustellen bzw. aufrecht zu erhalten. Ja, wir haben ganz angefangen im Paradies, dieser Kontakt gestört wurde und Gott baut immer wieder Brücken.
Er findet einen Weg, wie das passiert.
Genau, und das heißt einmal, am Anfang haben wir Abraham, da haben wir Opfer, da haben wir noch keinen Tempel, aber Opfer haben wir auch schon. Dann haben wir Bündnisse, die Gott eingeht mit Menschen, dann haben wir einen Tempel, also erstmal haben wir eine Stiftshütte, dann haben wir einen Tempel, dann haben wir Propheten, das wird dann unmittelbarer, dann haben wir Jesus Christus. Also daher würde ich sagen, es ist interessant und wichtig, diese Geschichte zu kennen. Denn die Frage, die du gestellt hast, warum muss ich als neutestamentlicher Christ darum Bescheid wissen, ist ja die gleiche, warum brauche ich als neutestamentlicher Christ ein altes Testament? Ja? Was dienen mir die Geschichten? Ja, wenn ich wissen will, wie Gott diesen Weg geht, gegangen ist, wenn ich eine geschichtliche Perspektive haben will und auch eine theologische Tiefe, teilweise auch Detailtiefe, dann muss ich mich dafür interessieren, weil da Sachen auf dem Weg sind. Ich glaube allerdings nicht, also wenn ich das lese, jetzt angefangen von den ganzen Materialien, wie die Sachen zusammengesteckt wurden und wie das aufgebaut wurde und wie es transportiert wurde und wie es abgedeckt wurde und dann nachher, was auch drin stattfand, da werden ja so viele Heb und Sünd und Brand und Schuld und welche Opfer. Ja. Ich kann mir das nicht alles erklären. Also da ist vieles für mich noch so, boah, das ist aber durchorganisiert. Ne? Mhm. Also das Große und Ganze, ja, ein Opfer, stellvertretendes Opfer, Sühnung, Umgang mit Sünde und Schuld, ja. Aber ob ich jetzt alle Maße kennen muss und wissen, wofür das Hebopfer das einer brachte, der nicht genug Geld hatte und deswegen kein Schaf kaufen konnte, sondern nur eine Taube und warum dann nur die halbe Taube, weiß ich nicht.
Und dazu kommt ja auch noch, dass diese Opfer dann auch noch nach dem Tod Jesu immer noch ihre Bedeutung hatten, selbst für die ersten Christen. Ja? Also es ist ja interessant, dass Paulus in der Apostelgeschichte, Kapitel 21, als er dann gefangen genommen wurde, das letzte Mal dann in Jerusalem, sich bereit gemacht hat mit denen, die ein Gelübde auf sich genommen haben, heißt es hier, die Reinigung, Tage der Reinigung sollten beendet sein, sobald für jeden von ihnen das Opfer gebracht wäre. Ja. Das ist lange nach Jesu Tod. Ja? Mhm. Ich gehe davon aus, was wird vielleicht 30 Jahre nach Jesu Tod gewesen sein, ungefähr. Ja? Also eine Generation praktisch danach noch. Ja? Und trotzdem gibt es immer noch diesen Ritus, der auch in der ersten Christenheit, zumindest in der Jerusalemer Christenheit.
Ja, die haben den Vorhang wieder geflickt und haben weitergemacht.
wohl durchgeführt worden ist. Ja. Wohl wissend, dass Jesus Christus natürlich letztlich den Opferdienst in sich erfüllt hat.
Ja. Naja, aber da sieht man das natürlich mit Jesu Tod und Auferstehung ein neues Denkparadigma greifen muss, was alte Traditionen ja verdrängt. Ich glaube, der Hebräerbrief ist ja aus diesem Grund auch in diesem Duktus geschrieben, dass die Leute abgeholt werden. Der heißt nicht umsonst Hebräerbrief und nicht irgendwie Hellenenbrief. Mhm. Ne? Weil die hatten das Problem, also die hatten auch gar nicht die Bilder und die Kenntnis über die ganze Topografie dahinter. Aber es ist schon da, es findet ein Wechsel statt. Und damit haben Paulus und Petrus zu kämpfen und Jakobus auf der einen Seite und die Jerusalemer Juden und die aus Antiochia, dass man sich von dem Gedanken des Tempels mehr und mehr verabschiedet. Und Jesus bereitet ja schon darauf vor, weil er sagt, dieser Tempel, der wird nicht immer da sein.
Ja, aber der physische Aspekt verschwindet, aber nicht die Inhalte. Und das, wofür die Illustration
stand. Das muss man erstmal übersetzen im Kopf, wenn du damit groß geworden bist. Du gehst da immer hin, jedes Pilgerfest, du hast ganz ausgelassen.
Für diejenigen, die das über Jahre, Jahrzehnte oder dann Jahrhunderte in ihrer Tradition, in ihrer Geschichte erlebt haben, ist es sehr schwer zu sagen, ich brauche die Illustration nicht mehr. Für die aber die Illustration nicht kennen, für sie ist es wichtig, sich mit dieser Illustration zu beschäftigen, um zu verstehen, wofür sie stand. Denn sonst ist ja dann du hast es vorhin angesprochen, ist ja dann die Gefahr des Heidenchristen, der nicht Teil der jüdischen Tradition war, dass er Dinge nicht sieht, weil er sie nicht schon Jahrhunderte und Jahrtausende ausgeübt hat. Opa und Uropa und so weiter, wir haben alles so. Das hat ja eine Selbstverständlichkeit gehabt. Okay, jetzt machen wir es zwar nicht mehr, aber es bleibt, weil es eine himmlische Realität ist, die sich nicht ändert, nur weil wir sie als Mensch nicht mehr durchführen.
Und vielleicht auch die Gefahr, etwas zu vergeistlichen. Und ich, so wie ich das Judentum jetzt erlebe, das aktuelle Judentum, passiert ja genau das. Also das Judentum hat ja seit der Zerstörung des Tempels 70 nach Christus ungefähr keine Möglichkeit mehr gehabt, in Jerusalem einen Tempel zu haben und dort diese Opfer zu bringen, wie sie vorgeschrieben sind von der Tora. Das heißt, da wurde im Laufe der Geschichte auch das Opfer vergeistlicht. Heute, glaube ich, bringen auch die orthodoxen Juden keine Opfer mehr, sondern sie bringen Gebete. Ja? Und Gebete sind jetzt
das... Samaritaner machen es noch auf dem Berg Gerizim. Ja.
Möglicherweise, ja, aber von den Juden, die haben das geschafft zu implementieren in ein geistliches Opfer.
Ja? Das musste ja auch, weil es den Ort nicht mehr gab.
Ja, Gut, es gibt jetzt immerhin noch die Klagemauer, ja, aber trotzdem, das sind Gebete, die verrichtet werden als Opfer.
Ja.
Mhm. Und da ist natürlich die Frage, kommt denn das Funktionale dann, wenn man so vergeistigt, kommt denn das rüber?
Ja.
Oder werden hier nicht Dinge verschoben, die dann unter den Tisch fallen vielleicht auch?
Ich meine, jetzt haben wir ja in Offenbarung, Kapitel 11, Vers 19, letzter Vers von Kapitel 11, haben wir ja etwas, was bestätigen würde, dass da noch etwas ist,
mhm,
halt in der himmlischen Sphäre.
Mhm.
Der Tempel Gottes im Himmel wurde aufgetan.
Mhm.
Die Lade seines Bundes wurde in seinem Tempel sichtbar.
Mhm.
Das ist eine direkte Reminiszenz, mhm, an das, was wir aus dem irdischen Tempel kennen. Ja, die Lade, das ist der Stiftshütte. Die Lade, der Tempel wurde geöffnet. Das heißt, da, nach, wenn ich das lese, denke ich, ja, da ist offensichtlich eine Realität.
Mhm.
Und es gibt ja nach Hebräer, gibt es ja auch den hohen Priester. Ja, Hebräer Kapitel 2, Vers 17, daher musste er allem seinen Brüdern gleich werden, es geht um Christus, damit er barmherzig würde und ein treuer, hoher Priester vor Gott zu sühnen die Sünden des Volkes. Oder Kapitel 4, mhm, bekannten Verse von Vers 14, weil wir denn einen großen, hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten am Bekenntnis, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns hinzutreten zum Thron der Gnade mit Zuversicht, damit wir Barmherzigkeit empfangen. Also da ist ein Tempel, da ist eine Lade und da ist auch ein hoher Priester.
Also ich meine, man könnte ja sagen, die Herausforderung für den alttestamentlichen gläubigen Menschen, egal ob er jetzt jüdisch war oder nicht jüdisch war, sind ja auch viele Nichtjuden teilgläubig oder haben Jahwe angebetet. Für den ist die Herausforderung, nicht zu denken, nur weil das Handgreifliche da ist,
mhm,
deswegen ist Gott schon da. Mhm. Und für den neutestamentlichen Christen ist die Gefahr, dass, weil die Dinge nicht mehr sichtbar sind, zu denken, dass sie nicht existieren.
Mhm.
Ja.
Und dadurch zu reduzieren. Und dadurch, sagen wir mal, vielleicht aus dem Christentum auch nur eine Ethik zu machen, wo Geschichte verloren geht. Das ist ja die große Gefahr des Neuen Testaments, dass man den Eindruck hat, es geht nur um Moral und wie wir miteinander leben. Nein, es geht hier um eine Geschichte, die sich entfaltet, die wird und wo es Abläufe gibt und die gilt es auch zu respektieren und ernst zu nehmen. Und da haben wir auch als Menschen gar keine Wahl. Sagen, oh, das will ich nicht oder das will ich schon.
Und vielleicht noch was, nämlich die Frage, wie geht Gott mit dem Sündenproblem um? Ja, also du hattest ja vorhin den Yom Kippur erwähnt.
Mhm.
Das Ritual beschränkt sich ja damals oder beschränkte sich damals ja nicht nur auf das Heiligtum an sich. Mhm. Da gab es diese täglichen Opfer, über die wir schon gesprochen haben, die dieses stellvertretende Schuldopfer, mhm, symbolisiert haben, dass jemand also Sünde abladen konnte und das Tier wurde geschlachtet. Aber es gab ja auch einmal im Jahr diese Reinigung des,
genau,
Heiligtums. Ja, also, mhm, Gott geht auch mit dem Sündenproblem so um, dass es letztlich eine Reinigung des Universums gibt.
Genau, das ist eben das eine ist das Individuelle, das meine Sünde und ich, das andere ist das Universelle.
Genau.
Und da sind wir in einem Jahreszyklus. Okay, das wurde halt, sagen wir, die Illustration wurde auf ein Jahr zusammengekürzt, da gibt es bestimmte Feste, einmal im Jahr den Tag der Versöhnung und jetzt übertragen, es gibt den Tag der Versöhnung universell,
mhm,
kosmisch.
Kosmisch,
genau. Wo in einer himmlischen Realität, wie sie auch immer topografisch, geografisch dann aussieht, geschieht etwas. Das wird das mit dem Problem der Sünde wird umgegangen, sodass sie zu einer Lösung kommen. Die zwei Böcke, Azazel und so weiter. Und
das sicherlich deshalb, weil Sünde, wenn wir schon dieses Wort hier verwenden, das die Bibel ja auch sehr viel verwendet, weil Sünde eine historische Realität ist. Das heißt, Sünde ist, ich versuche mir das immer vorzustellen anhand eines Videos, ja, Film, ja, das ist ein Filmclip. Das heißt, was in meinem Leben passiert ist, ist eigentlich ein Filmclip. Und der könnte eigentlich von Gott sowieso wieder reproduziert werden. Wir können das ja nicht.
Mhm.
Wir können es in unserem eigenen Gedächtnis, in unserem Gehirn wieder reproduzieren, können uns erinnern an bestimmte Geschehnisse. Aber im Grunde genommen könnte das eine übernatürliche Macht, wie auch immer sie heißt, wieder reproduzieren. Und das ist aber dann dadurch ausgeschlossen. Das wird dann, dieses historische Ereignis ist nicht mehr reproduzierbar. So versuche ich mir das vorzustellen.
Okay.
Das hat mal jemand verglichen mit der Müllbeseitigung. Wenn wir den Müll individuell in den Mülltonne wegschmeißen und dann geleert wird, ist er ja für uns zwar weg, wir haben keine Belastung mehr, aber er ist ja nicht aus der Welt. Ja? Also er muss dann letztlich auch irgendwo verarbeitet oder entsorgt werden, ja? Endgültig dann auch. Ne?
Das würde bedeuten, das ist ein größerer Prozess.
Natürlich.
Also keine
natürlich.
So einfache Geschichte. Genau. Wir stellen uns das manchmal zu einfach vor.
Und es ist natürlich auch einfacher zu sagen, ich bin den Müll los und mich kümmert es doch nicht, wo meine Mülltonne dann hinwandert oder der Inhalt meiner Mülltonne, nachdem die Müllabfuhr da war. Ja? Aber dieses Modell gibt uns den Überblick, wie Gott eben mit dem Müll umgeht, unabhängig von meiner eigenen Entsündigung, ja? Sondern kosmisch. Ja? Also und das ist auch der Vorteil an diesem Modell und an dieser Sichtweise, dass sie uns zeigt, dass das Problem Sünde nicht ein individuelles ist, sondern eben auch ein kosmisches.
Ja, aber das würde ich nochmal zurückbeziehen, wirklich auf den Text, den wir eben hatten, mit dem Vorhang im Tempel, der zerreißt, bei welcher Gelegenheit, nämlich als Jesus gekreuzigt wird, also mit dem Kreuzesgeschehen im direkten Zusammenhang steht. Also da wird ja diese Brücke wird geschlagen. Denn das Kreuzesgeschehen ist ja sowohl eine Sache, wo ich sagen kann, ach, ich komme mit Gott ins Reine, ne? Und da könnte man auch sagen, wozu brauche ich ein Kreuz? Ich kann mit Gott reden, ich kann um Vergebung bitten, das konnte ich im Alten Testament, das kann ich im Neuen Testament. Wozu brauche ich dann noch einen, der am Kreuz für mich gestorben ist? Da geht es aber auch nochmal darum, abgesehen davon, dass das auch für mich geschehen ist, ne, von der Symbolik her, aber da geht es auch nochmal um alle.
Ja.
Ja? Weswegen ich immer ganz gerne auch provokativ sage, wenn Leute sagen, Jesus ist mein persönlicher Erlöser, ich sage, nee, der ist auch deiner und deiner und deiner, also der ist nicht nur meiner, weil da ein Wir hergestellt wird. Ne? Ja. Denn ich glaube, das ist dieser neue Faktor im Neuen Testament. Es ist dann die Gemeinde oder die Ekklesia, die herausgerufen haben. Es ist nicht rein ausindividualisiert, sondern Jesus ist auch für die Sünden aller Welt gestorben. Er hat die Welt mit sich selbst versöhnt. Von daher würde ich auch sagen, dass dieses Sühne-Geschehen, dieses Yom Kippur-Geschehen, das muss auch ganz eng ans Kreuz gebunden werden.
Mhm. Und das Kreuz wird ja illustriert genau durch diesen Altar. Ja, das ist ja eigentlich die Illustration im Alten Testament für das, was Jesus am Kreuz getan hat. Er ist das eigentliche Opfer.
Naja, deswegen Offenbarung jetzt. Wir springen ja wüst hin und her zwischen Mose und Offenbarung. Ne? Ja. Immer die ganz großen Bögen schlagend, aber da haben wir ja eben Jesus als was? Als Opferlamm.
Genau.
Mhm. Ja. Also diese Tempelsprache ist da ganz deutlich, aber als illustrative Sprache, um anzuknüpfen.
Ja. Er ist anbetungswürdig, Kapitel 5 in Offenbarung, als das geschlachtete Lamm. Mhm. Das wieder das zeigt, was wir in einer früheren Sendung schon mal gesagt haben, das ist der Weg, den Gott beschreitet. Nicht den Weg der erlösenden Gewalt, ja? Nicht der Mythos der erlösenden Gewalt, sondern es ist die Realität der erlösenden Erniedrigung, die aber eigentlich Stärke ist. Es sieht schwach aus, aber es ist eigentlich stark. Mhm. Und Offenbarung Kapitel 15, 5, vielleicht noch zum Abschluss diesen Text. Danach sah ich, es wurde aufgetan, der Tempel, die Stifte dem Himmel. Ich habe mal nachgeschaut, was da im Grundtext steht. Da steht genau dasselbe, was in Exodus 40 steht. Ja. Nämlich das Zelt, es wird hier so übersetzt, das Zelt des Zeugnisses steht eigentlich da. Also für Stiftshütte.
Der Tempel
des Zeugnisses. Und das ist genau die Übersetzung der Septuaginta in Exodus, in 2. Mose 40, 34 und 35, wo eigentlich Zelt der Begegnung steht. Ja, und hier haben das schon damals, die Septuaginta, übersetzt als Zelt des Zeugnisses. Mhm. Und der Martys, ja, später sind ja dann die Märtyrer daraus geworden, der Martys, das ist ja der zeugt, der bezeugt, was mit ihm geschehen ist, durch Jesus, durch die Erlösung, durch den Erlöser. Und das haben wir hier verankert in dem Tempel. Also das finde ich sehr bedeutsam.
Und der Mehrwert jetzt, die eigene Frage, die du gestellt hast, nochmal gemein auf den Tisch bringen. Also als neutestamentlicher Christ, was ist so die Essenz, die ich davon mitnehme für meine Nachfolge. Also der tiefere Einblick.
Also ich habe jetzt für mich so, mein Eindruck ist aber auch persönlich so, dass das Heiligtum auch dem Einzelnen noch stärker helfen kann, durch Christus hindurch zum Vater durchzudringen. Hm. Hm. Also das Opfer, das zum gebracht Thron, wird, ne? Genau, das Opfer, das gebracht wird auf dem Altar, das Opferlamm Christus, ja, aber durch Christus hindurch, sagt er, ich bringe euch ja zum Vater.
Ja, der hohe Priester, der Mittler.
Der wirklich zum Thron, also das Bezeichnende ja des Christentums ist, dass der Einzelne vor Gott sein kann.
Ja.
Das ist für mich auch das zentrale Bild, dass ich jetzt wirklich einen Homerun machen kann. Also ich kann durchmarschieren. Ja. Da, wo der hohe Priester nur einmal im Jahr unter strengen Sicherheitsauflagen rein durfte, da kann ich, so wie ich bin, durchmarschieren, mich vor Gott stellen und sagen, so wie ich bin. Und
aber nur durch den hohen Priester.
Ja, richtig. Aber trotzdem, der Tempel wurde geöffnet und ich kann durchgehen. Das ist ja nicht nur durchsehen, sondern ich kann da hingehen. Ich bin bei Gott angenommen.
Und da ist aber, glaube ich, jetzt so, ich sage mal jetzt halt einen Satz, als protestantische Christin, so dass wir vielleicht, und das meine ich ja, soll mir nicht umgedreht werden, aber wir bleiben dann beim Kreuz und gehen nicht zum Vater. Und das Kreuz ermöglicht uns eben dann, dass Christus sagt, komm, lass uns doch gemeinsam jetzt zum Gnadenthron gehen und der Vater,
weil das ist das eigentliche Ziel,
blickt dich barmherzig an. Und dadurch entsteht auch das Unser Vater, weil wir uns dort alle treffen. Nicht mein Vater, ja, dein Name werde geheiligt, sondern unser Vater an dem Thron. Da entsteht dann die Gemeinschaft der Gläubigen.
Und damit schließt sich wieder der Kreis und wir sind dort, wo Adam und Eva diesen Zugang verloren haben durch den Vertrauensbruch. Ich danke euch für das Gespräch, ich freue mich schon aufs nächste Mal. Und denke, dass wir gerade durch das Heiligtum im Alten wie im Neuen Testament bis hin zur Offenbarung, Heiligtum im Himmel, eine große Perspektive bekommen für das, was Erlösung durch Jesus und Zugang zum Vater tatsächlich bedeutet. Dankeschön. Jo.
Aber ich meine, das ist für mich die Frage, die du gestellt hast, schon zentral, inwiefern, was ist physisch, was ist vergeistigt, was ist beides.